Hallo liebe Star Wars Freunde und herzlich willkommen zur vierten Folge des Rebellenfunks, genau. Die Fantheorien, zweiter Teil.
Hallo auch von mir, herzlich willkommen und wir machen was ganz was Neues, wie immer bei Fantheorien. Wollen wir einfach starten, weil die Folge lange wird?
Ja, ich wollte dich erstmal fragen, wie du die letzte Folge fandest. Also ich habe mir die ja nochmal komplett angehört, ich fand die eigentlich echt cool.
Ja, ich auch, vor allem das Ende fand ich gelungen.
Ja, also wer von euch früher weggeschaltet habt, ihr habt was verpasst.
Mal reingucken, bringt mehr Klicks für uns.
Ich fange einfach mal direkt an. Mit meiner ersten keine große Vorrede. Ihr wisst ja, bla bla bla, es gibt viele tolle Fantheorien, bla bla bla, haben wir alles letztes Mal schon gesagt. Und zwar steige ich ein mit Mace Windu. Ich glaube, jeder kennt ihn aus der Prequel-Trilogie, jeder liebt ihn. Also ich habe noch niemanden getroffen, der Mace Windu scheiße fand.
Samuel L. Jackson, der jeden Film spielt.
Genau. Samuel L. Jackson ist einfach cool. Und du hättest ja, Samuel L. Jackson auch als neuen Yoda einsetzen können und das wäre trotzdem cool gewesen.
Er spielt in jedem Film mit. In jedem Film.
Naja, nicht ganz. Aber in den Prequels auf jeden Fall. Und das spielt er auch cool, wie ich finde. Und wenn man mal so ein bisschen auf ihn achtet, macht die nächste Fantheorie voll Sinn. Und das ist eine, die ich sehr, sehr gerne mag. Deswegen steige ich mit der auch ein. Und an die ich, nachdem ich sie gelesen habe, auch tatsächlich glaube. Und zwar glaubt Mace Windu, dass er der Auserwählte ist. Er ist nämlich in allem speziell. Er ist Mitglied des Rates, ist klar. Er sieht schon mal anders aus, das muss jetzt nichts heißen. Aber ein starkes Indiz dafür ist, dass er ein lila Lichtschwert hat, was sonst niemand hat. Aus dem erweiterten Universe weiß man, diese lila Lichtschwerter, Kristalle, die sind ja die Kristalle, die die Farbe machen von dem Lichtschwert, sind schwer zu bekommen und schwer herzustellen für den Macht-User. Also der muss die ja formen und aus dem Berg rausholen und sind besonders schwer. Sprich, er wollte allen zeigen, dass er was Cooles ist, dass er was Geiles kann und hat sich einfach mal, weil er es kann, diesen Kristall gemacht. Das ist ein großes Indiz für mich. Was hältst du davon, Tobi?
Also allein dieses Argument, Samuel, also hier Mace Windu ist, hat der Auserwählte, oder zumindest glaubt er das von sich, und das machst du anhand seines Lichtschwerts fest, dem möchte ich widersprechen, weil wer sich so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte der Filme eingelesen hat, der weiß, dass Mace Windu tatsächlich nur ein lila Lichtschwert hat, weil Samuel L. Jackson zu George Lucas gegangen ist und gesagt hat, George, ich hätte gern was Special-mäßiges. Und George hat gesagt, jo, Jung, machen wir. Hier hast du ein lila Lichtschwert.
Ja.
Und ich finde, das entkräftet diese Theorie so ein bisschen. Natürlich, wenn man jetzt dieses Brimborium nicht wüsste und halt einfach Mace Windu und lila Lichtschwert gekriegt hat, weil Lucas es von Anfang an so wollte, dann wäre das wahrscheinlich schon ganz stark so. Aber auf der anderen Seite, Mace Windu, wenn er sich bei der Aufnahme Anakins, also wir erinnern uns, erster Teil sozusagen, Anakin wird als Auserwählter präsentiert, dem Rat.
Mhm.
Dann sagen alle, ja, er ist zu alt, aber Auserwählter. Und wenn Mace Windu sich tatsächlich selbst für den Auserwählten halten würde, hätte er wahrscheinlich in diesem Moment gesagt, nee, also ich glaube nicht, dass er der Auserwählte ist. Und es tut er nicht.
Naja, er ist nicht davon überzeugt und auch nicht begeistert. Also er sitzt nicht da, jawohl, wir haben den Auserwählten gefunden.
Das hat keiner getan. Keiner glaubt wirklich an diese Prophezeiung, mit Ausnahme vielleicht von Qui-Gon und Obi-Wan, weil er von Qui-Gon beeinflusst ist. Aber generell, also wenn Mace Windu das tatsächlich glaubt, dass er der Auserwählte ist, dann würde er das irgendwie in irgendeiner Art und Weise blocken und sagen, nein. Der ist zu alt, den können wir nicht aufnehmen. Ich glaube nicht, dass er der Auserwählte ist.
Ich weiß nicht. Also für mich spielt noch eine ganz andere Sache rein. Und zwar, die Prophezeiung lautet ja, der Auserwählte wird die Macht ins Gleichgewicht bringen.
Mhm.
Und er will die einzige Gelegenheit, die sich ihm dazu bietet, will er nutzen. Und zwar kriegt er die Gelegenheit. Mace Windu ist ein total regelkonformer Jedi eigentlich. Mhm. Vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber
Konform.
Also er hält sich normalerweise an die Regeln. Als er allerdings Palpatine besiegt hat, ob das jetzt geplant war oder nicht, sei ja mal dahingestellt, weigert er sich, ihn auszuliefern, festzunehmen und will ihn töten. Er will also die Rolle desjenigen einnehmen, der die Macht ins Gleichgewicht bringt und den bösen Sith Lord tötet. Er will derjenige sein. Das ist für mich nochmal so ein Argument dafür. Er ist eigentlich konform, könnte ihn ausliefern, weil er ihn besiegt hat. Könnte ihn vor ein Gericht stellen. Er will es aber nicht, er will ihn töten.
Aber auf der ganz anderen Seite weiß Mace Windu, dass der Imperator, der sich ja dann zu erkennen gibt, Palpatine, viel zu mächtig ist, als dass man ihn festnehmen könnte oder wahrscheinlich irgendein Gefängnis ihn auf Dauer festhalten könnte. Irgendwie kämen dann die Kumpels mit der Druidenarmee oder irgendwas und würden immer wieder versuchen, ihn zu befreien, ihn da rauszubringen, ihn irgendwie diesen Clown der Republik zu entreißen. Und vermutlich denkt sich Palpatine auch, es würde die Republik erschüttern, jetzt zu erfahren, hey, euer oberstes Staatshaupt, das uns bis hierhin durch die Klonkriege geführt hat, war übrigens nebenbei der Chefbösewicht von allen und würde wahrscheinlich auch eine Rebellion gegen die Jedi hervorrufen, vor deren Augen es passiert ist. Da ist es die wesentlich einfachere Lösung, Palpatine zu töten, zu sagen, ups, da ist was schiefgelaufen, aber wir haben den oberbösen Sith besiegt und Ende Gelände. Also ich bin nicht 100% überzeugt. Ich kann es durchaus nachvollziehen und die These macht bestimmt so rum auch gesehen auch Sinn, aber so ganz eindeutig finde ich sie nicht, ehrlich gesagt.
Ja, wie gesagt, ich finde sie schön und für mich macht es Sinn, wenn ich die Filme anschaue. Ich finde es cool, aber ist ja das Schöne, jedem seine Meinung. Und vor allem dabei, bei dieser Aktion bei dieser Theorie mit Mace Windu, muss man ja auch nicht einer Meinung sein. Das ist einfach nur eine Glaubensfrage, ob man glaubt, dass Samuel L. Jackson ihn so in die Richtung spielt, dass es so sein könnte.
Ja, natürlich.
Muss ja auch nicht. Also, finde ich nur schön.
Ja, ist eine nette Idee.
Ja, aber viel mehr gibt es darüber, glaube ich, auch gar nicht zu sagen.
Nee, nicht wirklich. Wollen wir einfach zur nächsten übergehen?
Ja, hau einfach mal raus.
Ich wäre jetzt ganz stark dafür, dass wir mal ein bisschen die Hauptcharakterin des neuesten Filmes betrachten.
Jetzt werden wir gleich.
Ich rede von Rey und von Rey ist ja bislang überhaupt nichts bekannt, außer dass sie Rey heißt, zumindest namenstechnisch.
Ja.
Was wissen wir bisher sonst noch über Rey? Sie ist hauptberuflich Schrottsammlerin auf Jakku, findet im Jahr 34 nach der Schlacht von Yavin den kleinen rollenden Droiden BB-8. Sie ist ein Waisenkind, kann sich nicht an ihre Herkunft, ihre Eltern, ihren Heimatplaneten oder die Umstände, über die sie nach Jakku gelangt ist, erinnern. Und sie bekommt aber eine Vision beim Lichtschwert. Also als sie dieses Lichtschwert berührt. Mhm. Und in dieser Vision sieht man unter anderem eine vermummte Gestalt, die kurz eine R2-Einheit berührt. Einen Nachnamen hat sie bisher nicht. Ich behaupte jetzt ganz einfach, Rey heißt mit Nachnamen Kenobi. Oh, Kenobi! Ja, genau. Also meine Idee dahinter dem Ganzen ist, dass Rey, zumindest in meinen Augen und Gedankengängen, die Enkelin von Obi-Wan Kenobi ist.
Enkelin?
Enkelin. Also rein altersmäßig würde ich sagen, passt Tochter nicht hin. Mhm. Weil Rey ist vielleicht Anfang, Mitte 20, als sie gefunden wird, wenn überhaupt. Und Ben ist schon, oder eben Obi-Wan ist schon ein wenig älter, als er auf Tatooine mit Luke kommt. Und dementsprechend dürfte Rey nur ein paar Jahre jünger sein als Luke. Ich schätze, sie ist in etwa halb so alt wie Luke.
Mhm.
Also würde ich vermuten, es ist die Enkelin. So, was bringt mich auf diesen Gedanken? Mal ganz banal, wenn du dir die Schauspieler anschaust. Wir haben eine ganze Menge britische Schauspieler. John Boyega, Liam Neeson und so weiter. Aber den tatsächlichen British Accent sprechen nur Obi-Wan und Rey. Die britischen Schauspieler wie John Boyega und Liam Neeson, die werden dazu gezwungen, mit amerikanischem Akzent zu spielen.
Eine Person spricht allerdings mit britischem Akzent und mit sehr starkem.
3PO.
Nein, nee? Er auch. 3PO auch. Aber tatsächlich Peter Cushing. Und der ist Grand Moff Tarkin. Der spricht mit ziemlich starkem britischen Akzent.
Ja, das. Aber trotzdem, zumindest auf der hellen Seite des Lichts, ist es nur Obi-Wan Kenobi, von den Machtsensitiven jetzt mal. Mhm. Aber wir sehen, es gibt nicht sonderlich viele.
Mhm.
Dazu kommt diese Mind-Trick-Szene, in der Rey diesen Sturmtruppler oder First-Order-Trooper eben überzeugt, die Tür zu öffnen. Mit dieser charakteristischen Obi-Wan-Kenobi-Geste, siehe, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht, also dieses Mind-Trick-Ding, meine ich jetzt generell,
ja,
ist ein klassisches Obi-Wan-Kenobi-Ben-Kenobi-Ding. Das bringt er immer wieder. Und das, finde ich, ist so ein bisschen was, was auch so eine kleine Hommage an ihn sein sollte, könnte. Zumal die einzige Erinnerung an Obi-Wan Kenobi in dem neuen Film ist, dass Kylo Ren, Achtung Spoiler, eigentlich Ben Solo heißt. Und mehr ist da nicht. Und ich finde es ganz untypisch, so einen wichtigen Charakter komplett rauszulassen, wenn da nicht hinterher noch was kommen sollte, wie, dass sie die Enkelin sein könnte. Dazu schleicht Rey an der Starkiller Base noch rum, wie Obi-Wan auf dem Todesstern. Könnte auch so eine kleine Anlehnung sein. Und ich finde, sie ist ähnlich gekleidet wie Obi-Wan in den Prequels.
Naja, sie hat also halt die Kleidung von einem Staub- und oder Wüstenplaneten an. Das hat aber Luke auch.
Wann hat Luke das? Ja gut, im vierten.
Am Anfang.
Ganz also, am Anfang, aber der wird ja noch nicht wirklich zum Jedi. Also ich finde, es ist zumindest eine gewisse Ähnlichkeit dabei. Dazu kommt, dass Ewan McGregors und Alec Guinness Stimme in der Vision auftauchen. Die beiden Darsteller von Obi-Wan Kenobi eben. Und dass Obi-Wan ja immer als einsamer Einsiedler auftrat. Zumindest zwischen den Teilen 3 und 4.
Ja.
Und da gibt es ein ganz lustiges Interview mit J.J. Abrams, wo er sagt, Loneliness is a key to her origin. Also mit Her meine Rey. Mhm. Und für die das Englisch nicht gar so mächtigen übersetzt, Einsamkeit ist der Schlüssel zu ihrer Herkunft.
Ja.
Also Obi-Wan tritt zwischen 3 und 4 als einsamer Einsiedler auf. Mhm. Tut Rey am Anfang von 7 auch. Sie wohnt ja da allein in diesem abgestürzten, was auch immer das ist. Was ist es? Sternzerstörer? Nee, was ist
das? Sie wohnt in einem AT-AT.
In einem AT-AT, genau, der da liegt. So ist es. Und lebt da halt auch alleine. Und gut, Obi-Wan war dann wahrscheinlich nicht wirklich so einsam, wie man vermuten möchte, wenn Rey seine Enkelin ist. Aber trotzdem, vielleicht generell möchte man, das ist ja in Star Wars immer wieder so, vieles ist schwarz und weiß, siehe erste Folge.
Mhm.
Und jetzt gab es quasi die dritte Generation Skywalker mit Kylo Ren, die es nicht geschafft hat, Einheit in die Galaxis und in die Macht zu bringen. Aber vielleicht schaffen es ja die deutlich weniger emotionalen Kenobis. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt in der neuen Trilogie die Kenobis in den Vordergrund vor den Skywalkers rücken, zumindest erst ab Episode 8, und sozusagen die Kenobis mal versuchen dürfen, Ruhe und Einheit in die Galaxis zu bringen.
Ja, also das, was mich am meisten an der Theorie stört, ist, dass Obi-Wan dann wohl irgendwie eine Frau gehabt haben muss.
Sehr wahrscheinlich.
Und so weiter. Weiß ich nicht, er war immer so sehr regelkonform. Also Obi-Wan gehört zu den wenigen Charakteren in Star Wars, die wirklich eigentlich immer nach den ihnen an auferlegten Regeln handeln. Also.
Und was ist die oberste Regel, die Obi-Wan auferlegt ist?
Er soll allen Menschen helfen.
Und sorge für das Überleben der Jedi. Jetzt ist Tatooine nicht gerade als friedlichster Planet der Erde bekannt. Da gibt es die Taskenräuber, da gibt es sonst was, was in der Wüste wohnt und lauert, bestimmt irgendwelche Banden und so weiter und so fort. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass er irgendwo den Gedanken gehabt hätte, was ist, wenn Luke abkratzt, bis er in dem Alter ist, dass er ausgebildet werden kann? Oder was ist, wenn Luke wieder erwarten, vielleicht doch nicht machtsensitiv ist und nicht in einer Art und Weise so machtsensitiv ist, dass er es werden kann? Dementsprechend, wir wissen ja, oder wir glauben zu wissen, dass Machtsensitivität genetisch bedingt sein kann. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass Obi-Wan gesagt hat, tja, ich habe jetzt meinen Kodex, aber auf der anderen Seite muss ich auch so sicher wie möglich das Überleben der Jedi sichern. Ja, was überwiegt mehr? Und dass er dann wahrscheinlich gesagt hat, gut, Rat der Jedi existiert sowieso nicht mehr. Die Jedi sind quasi tot. Also kann ich den Kodex zumindest zu Teilen mal ein bisschen über Bord werfen oder ein bisschen beugen, ein bisschen ignorieren in bestimmten Punkten, um dafür die oberste Maxime durchzusetzen, nämlich das Erhalten der Jedi. Könnte ich mir doch was vorstellen.
Ja, kann man sich schon vorstellen, aber ich glaube irgendwie nicht so dran. Also, ja, ich weiß nicht. Also, wenn sie die Kenobis nochmal reinbringen, da stimme ich dir zu, sie sollten sie nochmal reinbringen, weil Obi-Wan immer wichtig war, er war in allen Teilen wichtig und als er schon tot war, kam er als Geist wieder. Dass sie ihn eben nochmal als Machtgeist mit reinbringen. Und was noch eine Idee oder noch eine Frage ist, wie kommt Rey dann nach Jakku?
Das ist definitiv eine Frage, die uns in den nächsten paar Filmen behandelt oder abgeklappert werden muss. Aber das ist ja ähnlich wie mit den Skywalkers, beziehungsweise mit Han Solo. Also wir sehen ja, Han Solo und Luke Skywalker sind auf Tatooine. Da lernen sie sich dann schlussendlich im vierten Teil auch kennen und fliegen dahin. Und zufälligerweise im siebten Teil, wir erinnern uns, steht der Falke auf Jakku. Der hat dazwischen zwar irgendwo den Besetzer gewechselt, aber so wie ich das kenne, hat den Han besoffen in einer Partie irgendein Spiel verloren auf Jakku und ist dann halt irgendwie anders von diesem Planeten wieder runtergekommen, allerdings ohne den Falken. Und dann ist wahrscheinlich meine Idee, dass Obi-Wan halt die Enkelin genommen hat und gesagt hat, ja, mich gibt's nicht mehr, aber irgendwohin muss sie ja. Und irgendwie es geschafft hat, sie an Bord des Falken mit Han nach Jakku zu bringen und dort irgendwelchen Leuten anzuvertrauen, die sie großgezogen haben. Könnte ich mir da was vorstellen? Vielleicht auch ehemalige Gehilfen der Rebellion.
Ja. Also, weiß ich nicht. Wenn ich mal einsteigen darf mit meiner Theorie zu Rey. Und zwar macht es für mich sehr Sinn, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie in der Ausbildungsakademie von Luke Skywalker war, als kleines Mädchen. Ganz kleines Mädchen. Man sieht sie ja in der Machtvision, als sie das Lichtschwert dann berührt hat, als kleines Mädchen, wie sie einem Raumschiff hinterher schreit, quasi, das gerade wegfliegt. Es kann ja sein, dass es genau...
Rey guckte aus dem Beutel und winkte dem letzten Helikopter, der Vietnam verließ.
Und das versteht jetzt vielleicht gerade mal zwei, die das hören.
Ja, keine Ahnung. Wer das versteht, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Und wer nicht, sollte sich unbedingt die Känguru-Trilogie von Mark-Uwe Kling anhören.
Schleichwerbung.
Warum kriege ich ja nichts dafür.
Leider nicht.
Mark-Uwe, wenn du das hörst, schreib ein viertes Buch.
Oder auch sieben, ist mir wohl.
Es müssen sieben sein. Gut, du sagst, dass wir da einen Cut setzen.
Okay, das lassen wir. Gehen wir mal wieder zurück zu Rey. Wir sind leicht abgeschworfen.
Das passiert, wenn man einen Tag bei Ikea verbringt. Ja, wir setzen noch eh einen Cut, haben wir doch gesagt.
Schmarrn. Oh. Natürlich, das lassen wir drin.
Vergiss es nicht, schneid es raus.
Ich krieg das Rohmaterial. So, wo war ich denn jetzt gerade?
Also, warst bei Rey, dass die vorher
in der Akademie war. Genau, dass die da hinterher winkt. Und die winkt hinterher. Und es macht für mich Sinn, dass sie quasi abgesetzt wurde. Sie sagt ja nie in dem Film, wenn ich mich recht erinnere, ich warte auf meine Eltern, die wiederkommen. Sie sagt immer nur, sie wartet auf jemanden, der wiederkommt. Oder ihre Familie. Sie sagt ihre Familie. Es kann sein, dass ihre Familie die Jedi waren. Beziehungsweise die neuen Jedi unter Luke Skywalker. Dann gab es die Aktion von Kylo Ren, dass er da geputscht hat quasi. Oh, parallel. Dass er da geputscht hat gegen Luke Skywalker. Beziehungsweise die übernommen hat, die Jedi-Akademie. Oder alle getötet hat. Man weiß ja nicht genau, was da passiert ist. Und um die Rey zu schützen, vielleicht hat sie überlebt als ganz kleines Mädchen. Das würde allerdings bedeuten, dass sie erst vielleicht 17 oder so ist. Man weiß ja nicht, wie lange das her ist. Wie alt Kylo Ren war, als er geputscht hat. Wie alt Kylo Ren zur Zeit von Episode 7 ist. Könnte mit ein bisschen Quetschen hinkommen von der Zeit her. Dass sie zu der Zeit kurz überlebt hat. Und dann halt da abgesetzt wurde.
Aber ich finde trotzdem, dass, also wir sind uns einig, dass Kylo maximal 10 Jahre älter sein kann als Rey.
Ja,
das
stimmt.
Das kommt nicht hin, wenn ich ehrlich bin.
Nein, sagen...
Weil dann, also wenn Rey sagt, sie ist, seit sie 5 ist, ein Waisenkind. Das wissen wir von Rey.
Hat sie das gesagt? Exakt, dass sie 5 war?
Ungefähr 5 Jahre alt muss sie gewesen sein. Sie sagt, ich war ungefähr 5. Das heißt, Kylo Ren war maximal 15, 16 Jahre alt bei dem Putsch.
Mhm.
Das kommt nicht hin.
Warum nicht?
Weil die Ausbildung niemals so weit gewesen wäre, dass Luke sich zurückzieht.
Er ist nicht weit ausgebildet. Luke hat einfach nur gesehen, oh scheiße, da ist jemand, der hat die schwarze Macht, ich habe irgendwas falsch gemacht und ist abgehauen. Wie schon vorher gesagt, ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, zu glauben, dass Luke ein krasser Macht-User ist.
Ah, das ist korrekt.
Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Luke ein überkrasser Jedi ist oder gut in der Macht oder irgendwas. Er hatte nie einen starken Lichtschwertkampf, so wie Obi-Wan gegen Anakin oder Obi-Wan gegen Darth Maul oder die Male, wo die beiden gegen Count Dooku gekämpft haben, wo sie wirklich sich beweisen mussten. Er hatte nur den einen Kampf gegen zwei Kämpfe gegen Darth Vader mit dem Lichtschwert, wo er
den eigentlich... Den einen hat er gnadenlos verloren.
Den einen hat er total verloren. Den anderen hat er zwar gewonnen, aber da nur, weil Darth Vader halt eigentlich nur noch ein Roboter ist.
Und vor allem gewonnen, weißt du, den hat nur gewonnen, weil der Imperator Darth Vader so lange mit Blitzen geballert hat, dass der nicht mehr konnte und irgendwie hat er den Imperator zu Boden gekriegt und Vader hat den Rest erledigt.
Hä? Jetzt hast du aber Episode 6 nicht mehr im Kopf.
Ah! Ich hab Hummel im Hirn, fuck. Jetzt war ich bei Robot Chicken. Da läuft es nicht genau so. Kennst du das?
Nein.
Das ist total bescheuert. Da besiegt Luke den Imperator in einem Rap-Battle, ist er völlig hinüber und Darth Vader schmeißt ihn runter. Ja, nee, stimmt, aber er hat auch den zweiten Kampf nicht wirklich gewonnen.
Naja, er hat Darth Vader halt den Arm abgeschlagen, als er wild auf ihn eingehackt hat, weil er wütend war. Aber das ist auch so. Gut, sei mal dahingestellt. Ja. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist so. Dann weiß auf jeden Fall Luke, wo Rey ist. Jetzt mal ganz unabhängig, von wem sie die Tochter ist oder mit wem sie verwandt ist. Kann die Skywalkers sein? Kann noch eine Tochter von Han und Leia sein, von mir aus? Kann eine Tochter von Luke sein? Kann eine Tochter von Ben sein oder Obi-Wan? Ist mir völlig egal. Jetzt einfach nur, die Leute wissen, dass sie da ist, weil sie sie da abgesetzt haben. Es kommt noch eine Szene, also der Falke ist da, ist schon mal ein Anhaltspunkt. Sie steigt in den Falken ein und fliegt weg. Sie wird quasi direkt, nachdem sie mit dem Falken losgeflogen ist, von Han Solo aufgegabelt.
Mhm.
Spricht dafür, Han Solo weiß exakt, wo der Falke ist und nur für den Fall, dass sie irgendwie abhaut, damit sie nicht zu weit abhaut, ist er da, um sie abzufangen. Weil es nämlich heißt, sie wartet auf jemanden und sie glaubt die ganze Zeit, sie kommen sicher zurück. Das ist der sicherste Weg, hier dafür zu sorgen, dass jemand an genau der Stelle bleibt, wo sie ist. Und falls sie doch weg abhaut, ist Han Solo da. Spricht auch dafür, er hat nämlich die Aufträge nicht gemacht, wo die Leute ihm aufgetragen haben.
Aber er hatte trotzdem diese Viecher an Bord.
Ja.
Die muss er sich besorgt haben. Die werden nicht zufällig über Jakku gerade eine Erkundungstour gemacht haben. Hui, Monsterklassenfahrt. Oh, Han Solo gefangen genommen. So wird es nicht gelaufen.
Nein, aber...
Er war schon weg. Also, das finde ich hinkt total. Zumal Han Solo selbst erstaunt ist, dass er die Schrottmühle, in Anführungszeichen, wiederfindet. Und das ist
auch ein
unendlich großer... Aber warum? Welchen Anlass hätte er zu Schauspielern? Bei ihm ist nur Chewie. Und Chewie hätte davon gewusst. Er hätte Chewie garantiert irgendwann mal unterwegs gesagt, übrigens, wir warten hier, weil Chewie sich bestimmt gefragt hätte, hey Han,
vielleicht weiß Han es nicht, aber Chewie. Nein, noch eine Szene dazu. Sie fliegen auf den Takodana heißt der Planet, wo Maz Kanata sitzt.
Mhm.
Da fliegen sie drauf zu und Rey sagt, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Grün in der Galaxis gibt. Und Han wirft ihr einen total schuldbewussten Blick zu. Wenn man drauf achtet oder wenn man Bilder davon sieht, es sieht wirklich so aus, als ob er sich denkt, fuck, was habe ich dir eigentlich angetan? Ich habe dir voll die Kindheit geraubt. Es sieht so aus. Ob das stimmt, weiß man nicht. Keine Ahnung. Es sieht so aus. Also, Han hat bestimmt irgendwas mit Rey zu tun. Sicher.
Ich glaube nicht mehr, dass Han der harte Hund ist, der zwischen Episode 6 und 7 war, sondern dass halt die ganzen Ereignisse ihn irgendwie aufgeweicht haben und dass Rey sagt, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Grün in der Galaxis gibt. Dass er einfach Mitleid mit ihr hat. Also ich bin mir relativ sicher, dass er Rey gefragt haben wird, wer bist du, wo kommst du her, tralala. Und dass Rey ihm die Geschichte ihres bisherigen Lebens erzählt haben wird. Und dass er dann halt einfach Mitleid hat, dass Rey niemals von diesem kargen Wüstenplaneten runtergekommen ist.
Aber in Star Wars und in vielen Filmen gilt es, was wir nicht sehen, passiert nicht. Vor allem in Dialogen zwischen Charakteren. Also, das ist sehr oft so. Ansonsten wäre ziemlich viel pointless.
Ja und nein. Also, ich finde persönlich jetzt die Art, wie sie Macht nutzt, wie sie sich auf der Starkiller Base bewegt, der Akzent und zu guter Letzt natürlich noch die Loneliness ist so ein ganz, und auch natürlich die Vision, ist ein ganz stark stärkerer Hint in Richtung Obi-Wan oder in Richtung Kenobi-Familie in irgendeiner Art und Weise, also in Richtung Han Solos Familie.
Nein, muss ja auch nicht sein, dass...
Einfach vom Gefühl her.
Muss ja auch nicht sein, dass es Han Solos Familie ist. Es ist nur so quasi, dass er eine Ahnung hat von ihr. Ist jetzt völlig unabhängig.
Achso, meinst du ja? Dann kann es natürlich sein, dass Obi-Wan ihr gegeben hat.
Genau, das ist völlig unabhängig, ob das jetzt sie. Weil spekulieren, von wem sie die Tochter ist oder so, ist eigentlich völlig egal, weil das wird im nächsten Film oder in Episode 9, gehe ich hundertprozentig von aus, wird aufgeklärt.
Oder J.J. Abrams trollt uns alle und sagt einfach nur, erfahrt ihr nicht.
Ja, ist halt.
Ist halt einfach da wie ist, Yoda.
Ist halt.
Sie schrumpft übrigens dann und wird grün und wird Yoda.
Genau, der nächste Yoda. So ist genau. Yoda entstanden. Deswegen gibt es auch keine anderen von Spezies von Yoda. Doch, gibt's. Episode 1 im Ide-Rat.
Ja. Genau, aber wo wir jetzt gerade schon, oder hast du noch was zu Leia, zu Rey?
Zu Rey hätte ich jetzt noch die Theorie gefunden auf, gibt mehrere Seiten. Ich habe meine Infos jetzt von HuffPost, Huffington Post. Ist eigentlich totaler Quatsch, weil ich es Schwachsinn finde, aber die haben Gründe dafür angeführt, dass Rey eine Palpatine ist.
Um Gottes Willen.
Und ja, so ein bisschen, also das wichtigste Argument von denen ist, dass der Kampfstil gleich ist, denn der erste Angriff, mit dem sie Kylo Ren mit dem Lichtschwert angreift, ist exakt der gleiche Move, mit dem Palpatine in Episode 3 die vier Jedi angreift. Pff, ja, mein Gott, kämpfen die halt gleich.
Wobei man dazu sagen muss, dass Rey bisher im Prinzip keine Lichtschwertausbildung genossen hat, keine Ahnung hat,
wie noch man mit so einer
Waffe umgeht.
Noch ein Punkt.
Und Palpatine
noch
auch nicht der Meister.
Noch ein Punkt. Alle glauben, sie ist völlig unausgebildet. Ist sie nicht, wenn sie vorher in Lukes Akademie war.
Ja,
dann ist
aber
sie
dann
nämlich
hat sie
nicht
höchstens ein bisschen blocken gegen Laserstrahlen gelernt und nicht das aktive Angreifen.
Weißt du, wie Luke die Ausbildung
nicht wirklich, aber also ich kann mir nicht vorstellen, oder es hat sich halt dann sehr, sehr viel, nicht so viel gehalten.
Ja.
Also wenn sie tatsächlich super ausgebildet wären, dann würde das nicht so amateurhaft aussehen.
Ja, gut.
Aber also Palpatine-Theorie, hat die noch weitere Argumente?
Naja, also dass die Saga eigentlich immer Palpatine gegen Skywalker ist, was auch Quatsch ist.
Ist sie nicht.
Also würde man jetzt sagen, die Original-Trilogie Luke gegen den Imperator. Darth Vader ist ein Zwischending, ein Prawn, quasi ein Power in diesem Spiel. Finde ich auch nicht okay, weil in Episode 1 ist es auch nicht so. Die Prequel-Trilogie ist es auch nicht so, weil das ist einfach viel komplexer. Also im Großen und Ganzen kann man nicht sagen, dass es da Skywalker gegen Palpatine ist. Dann, was hatte ich noch? Dass sie sehr schnell wütend wird, steht mit drin, aber Mai, sie wird halt wütend. Obi-Wan wird auch wütend, Luke wird auch wütend. Pff, ja.
Mhm.
Und, dass findige Leute wohl rausgefunden haben, dass ihr Musiktheme, also, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, das Lied.
Von Rey's Theme oder so?
Nee, das
oder
heißt...
Oder Palpatines Thema, oder welches?
Nee, das von Rey. Das heißt, irgendwas Theme, Deconstruction, ich weiß es nicht.
Ist ja wurscht.
Ist ja wurscht. Heißt, also ihre Musik.
Mhm.
Ist eine Mischung des Force Themes.
Mhm.
Das ist bestätigt von John Williams, haben viele rausgefunden, haben John Williams gefragt, der hat gesagt, ja, das hat Anleihen daraus, ist eine Mischung aus dem und des Themes des Imperators.
Kann natürlich auch einfach sein, dass das ein kleiner Vorausblick ist, sowas wird ja gerne mal über Musik gemacht, dass Rey so mächtig wird, wie der Imperator einst war.
Kann sein, ja.
Also unbedingt einen genetischen Bezug würde ich nicht erstellen. Ich finde, ehrlich gesagt, da die Kenobi-Theorie und auch eine Skywalker- oder Solo-Theorie deutlich, deutlich griffiger als die Palpatine-Theorie.
Ja, genau. Es gibt noch zwei Gründe. Noch zwei.
Mhm.
Und zwar der Name. Weil Namen haben in Star Wars eine sehr große Bedeutung. Skywalker,
ja, klar.
Ist klar. Yoda ist ein Name aus dem Hebräischen für weise und klug.
Mace Windu, glaube ich, heißt doch auch irgendwie...
Das hat bestimmt auch eine Bedeutung.
Ist es nicht die Keule? Irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, kann gut sein. Dann haben wir, was hatten wir noch? Rey ist quasi eine Entsprechung für König, abgeleitet aus dem...
Roa oder Rex aus dem Lateinischen.
Aus dem Lateinischen oder aus dem Spanischen ist, glaube ich, die größte Entsprechung.
Rey.
Und der König, in Anführungszeichen, war eben immer Palpatine. Das ist so, okay.
Ja.
Und noch eine Sache ist, der britische Akzent, den du vorher angesprochen hast, fand ich sehr witzig, weil ich mir für die Theorie das eben rausgesucht hatte. Und da stand jetzt aber drin, eine sehr interessante Sache, dass es zu beobachten ist, dass dieser britische Akzent auf die Herkunft anspielt von den Personen. Und zwar... dass Leute, die auf zentralen Welten aufgewachsen sind, eher einen britischen Akzent haben. Natalie Portman spricht mit einem leichten, so einem leichten Unterton. Mhm. Ist eine ziemlich zentrale Welt in der Galaxis. Sie ist im Senat vertreten. Palpatine spricht mit einem, Palpatine, der Imperator, spricht mit einem leichten britischen Akzent. Peter Cushing, Grand Moff Tarkin spricht mit so einem Akzent. Obi-Wan.
Gut, der ist auf Coruscant wahrscheinlich hauptsächlich aufgewachsen.
Ich weiß nicht, wo. Ja, im Jedi-Tempel auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall interessant.
3PO, Droide, Sprachmodul rein, Ende Gelände.
Ja.
Ja, wäre möglich. Aber ich halte den Imperator für sehr weit weggeholt, weil der Imperator hätte niemals. Also der Imperator war ja immer damit beschäftigt, entweder das Jedi zu jagen oder sein Imperium aufzubauen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er großartig Zeit oder Lust auf Frauengeschichten nebenher hatte.
Ja, und wenn, dann war es vor Episode 1.
Und es müsste jetzt einfach gefühlt mindestens seine Enkelin, wenn nicht Urenkelin oder noch weiter sein.
Ja.
Also es wäre einfach nicht möglich.
Wenn der
Imperator oder eben damals noch Kanzler eine Frau gehabt hätte oder ein Kind, dann wäre das bekannt gewesen, irgendwie in einem der Prequels. Also ich halte die Kenobi-Theorie für deutlich, deutlich wahrscheinlicher, für ein wenig näher hergeholt, und dass Han Solo einfach den Auftrag hatte, bewach sie, solange du kannst. Mhm. Vielleicht war sie vorher in Luke's Akademie, wer weiß. Halte ich für sehr wahrscheinlich.
Ja.
Und wo wir gerade bei Han Solo sind, das würde mich zu meiner nächsten...
Han Solo, noch ein Name, der Bedeutung hat. Solo, Einzelgänger.
Ja.
Okay, kurzer Einschub, jetzt machen wir
weiter. Genau. Ist, die Theorie, dass Han Solo ein Machtnutzer ist. Grundsätzlich wissen wir, dass jedes lebendige Wesen die Macht benutzt. Oder zumindest in einem Verhältnis zu ihr steht. Und den Unterschied Macht zwischen Machtnutzer und Machterleber, Machtverhältnis stehen da sozusagen.
Machtsensitiv.
Macht das Erkennen der Interaktion zwischen Macht und Lebewesen und gegebenenfalls das Manipulieren dieser. Kann man jetzt einfach ganz grob so sagen, oder?
Ja.
Jetzt wissen wir, Han hat sehr schnelle Reflexe und sehr viel Glück. Und dass dieses augenscheinliche Glück und diese Reflexe, das könnte ja machtsensitiv sein. Oder Machtsensitivität bedeuten. Mhm. Zumal, wir erinnern uns an Ben Kenobis Worte, und an die denke ich immer wieder sehr gerne. In my experience, there is no such thing as luck. In meiner Erfahrung gibt es so etwas wie Glück nicht.
Ja.
Würde ich auch mal wieder hier sehr, sehr gerne sehr, sehr wörtlich nehmen und darauf basierend einfach sagen, Han benutzt, wenn auch nicht wirklich wissentlich, die Macht.
Mhm.
Hältst du für plausibel?
Halte ich für sehr, sehr plausibel. Vor allem halte ich das an einer Szene fest, die es für mich klar gemacht hat, wo ich mir auch schon nicht beim ersten Mal gucken, aber vielleicht beim dritten oder vierten Mal gucken von Episode 4 es gedacht habe. Nämlich in der Szene, als Luke trainiert im Falken, als sie unterwegs sind nach Alderaan, wo sie glauben, dass der noch existiert. Da sagt Han irgendwas.
Mein Name ist Han Solo, I'm from Texas.
Da sagt Han irgendwas gegen, also irgendwas Abfälliges, als ob irgendwie sowas gibt es nicht. Ich bin durch die ganze Galaxis geflogen und ich habe es noch nie gesehen, also es gibt es nicht. Und dann lächelt ihn der Ben Kenobi total wissend an und man sieht so ein verschmitztes Grinsen und ich glaube, er hat es da schon echt gemerkt, dass der Han halt einfach machtsensitiv ist.
Kann ich mir durchaus vorstellen.
Einen anderen Sinn hätte das nicht, dass er so grinst, weil warum sollte er so grinsen? Weil er weiß ja, dass er ein Jedi ist und was soll...
Nein, kein Jedi, aber ein Machtsensitiver.
Nein. Ben Kenobi weiß, dass er ein Jedi ist, dass er selber ein Jedi ist und er weiß, dass es die Macht gibt, sprich, es gibt für ihn eigentlich keinen Grund, irgendwie so verschmitzt zu tun, weil er weiß ja die Wahrheit, aber wenn er quasi... Es hat eine gewisse Ironie, wenn für ihn in der Situation, wenn Han sagt, so was gibt es doch gar nicht, nein, kann gar nicht sein, und er merkt aber im selben Augenblick, der benutzt es aber dauernd, der spannt es nur nicht, das ist witzig. Und es ist... Da lacht sogar jemand wie Alec Guinness dann.
Das verstehe ich. Aber so generell, also jetzt auch, wenn man wieder sagt, Macht ist vererbbar, ist genetisch bedingt irgendwo, würde ja auch wieder passen. Kylo Ren zumindest macht sensitiv. über die Nutzung streiten wir uns jetzt, er kann es halt nicht.
Naja, er kann es schon, generell, er ist halt nicht austrainiert, aber er kann es schon.
Genau, und dann kommen noch ein paar Sachen dazu bei Han. Han bezeichnet es immer als Charme, wenn es ihm gelingt, Leute zu überreden, zu überzeugen von irgendetwas. Mhm. Wir erinnern uns an die Mindtricks, das kann ja auch mit der Macht funktionieren.
Ja.
Zumal er bei der Sala-Grube einen perfekten Treffer gegen Boba Fett landet. Er trifft ihn genau da am Jetpack, wo er es hinbringen muss.
Mit der Stange. Das
Jetpack, an dem Jetpack trifft
er
ihn.
Ja. Naja, er haut halt irgendwie mit der Stange so halb blind rum und trifft ihn glücklicherweise. Und er
trifft ihn, aber genau da, dass dieses Jetpack den Geist aufgibt, ihn gegen die Wand von dem Schiff donnert und er genau in die Sala-Grube reinfällt.
Mhm.
Ist das jetzt Glück? Ist das jetzt kein Glück? In my experience und so weiter. Dazu diese Fähigkeiten als Pilot. Klar, Han Solo ist sein ganzes Leben Pilot. Wird aber verfolgt von 3 TIE Fightern mit Piloten, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als Pilot zu sein.
Auf demselben Schiff.
Auf demselben Schiff.
Ja.
Und die hängen da mal easy ab. Trotzdem, dass C3PO, rechnen uns das aus, die Überlebenschance im Asteroidenfeld bei 3720:1 steht.
Die Zahl hast du abgelesen.
Die Zahl habe ich abgelesen, die Zahl habe ich mir auch extra rausgesucht. Dann, das ist der nächste Punkt, was wieder befürwortet wird. Ich führe das jetzt einfach alles aus,
was ich mir so zurechtgelegt habe. Klar, hau raus.
Wir erinnern uns, Han hat öfters ein schlechtes Gefühl.
Ja.
Das sagt Han, ich habe nachgezählt, insgesamt 3-mal in 4 Filmen. Obi-Wan, Anakin, Leia und Luke. Mhm. Wir alle wissen, alle sind machtsensitiv, sagen das.
Naja, Leia wissen wir nicht.
Leia wissen wir. Leia, war, also zumindest früher im Kanon, war sie dann, wurde sie später zur Jedi ausgebildet.
Ja, und es würde mich stark wundern,
wenn sie als Zwilling von Luke diese Fähigkeit nicht hätte.
Okay.
Würde, ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich.
Würde nach unserer Theorie, Anakin's, dass es vererbbar ist, ja.
Midichlorianer-Menge wahrscheinlich auch für 2 ausreichen, sehr wahrscheinlich sein.
Ja.
Und also diese 4 machtsensitiv, Obi-Wan, Anakin, Leia und Luke, sagen jeweils mindestens einmal, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Han sagt das 3-mal in 4 Filmen. Und er hatte das schlechte Gefühl, kommt nicht von irgendwo her.
Mhm.
Er kann das erst anscheinend irgendwie fühlen. Er sagt das ja immer wieder im Moment, wenn da wirklich ein Scheiß passiert. Dann gehen wir in Episode 7 und jetzt verdichtet sich's, finde ich. The Force Awakens. Um die Verteidigung von der Starkiller Base zu durchbrechen, müssen sie mit Lichtgeschwindigkeit reinfliegen. Ja. Jeder normale Mensch würde das auf Automatik machen. Nicht Han Solo. Han Solo macht das manuell.
Das
und jetzt das Ergebnis meiner Rumrechnerei. Er hatte in etwa wahrscheinlich 0,000186 Sekunden, um den Falken vor einem Zusammenstoß aus der Lichtgeschwindigkeit runterzubremsen. Da brauchst du brauchst ja schon jede Reflexe für so ein Schiss
also,
Pottrennen.
Also,
was für Reflexe brauchst du denn dann, um sowas hinzubringen?
Das hast du nicht ausgerechnet, das hast du dir entweder aus dem Internet rausgeschrieben oder von irgendeinem Physiker ausrechnen lassen, weil ich weiß, dass du das nicht rechnen korrekt könntest.
Danke an Harald Lesch an dieser Stelle.
Ja. Ja, das ist korrekt, aber weil die Zeit so kurz ist, kann es eben auch keine Automatik. Nein, ich verstehe das voll. Ich bin riesen Fan von der Theorie, weil es für mich einfach Sinn macht und es ist einfach cool zu wissen, es macht halt einfach Sinn und er wird nie getroffen, er hat die schnellen Reflexe. Das ist das Gleiche, was wir bei Jar Jar hatten. Er wird nie getötet und so weiter. Er wird halt einfach nicht getroffen. Auch wenn jetzt manche sagen, das ist totaler Schwachsinn, das kann doch gar nicht sein. Ist mir wurscht, ich mag die Theorie.
Ich mag sie auch unglaublich gern. Und ich habe noch ein bisschen was es doch weitermacht. Und ich möchte es jetzt unbedingt noch loswerden. Denn Han weiß beispielsweise immer, wann er wo sein muss. Luke hängt da aus der Wolkenstadt unten an dieser Stange raus. Stürzt quasi gleich ab nach dem
Kampf. Da ist Han nicht dabei. Das ist Leia, die eine Zwillingsverbindung mit Luke hat. Da ist Han schon eingefroren.
Verdammt.
Get your facts straight.
Da hast du recht. Das stimmt. Ich habe nur gedacht,
Nee, das ist Leia, das, die eine... Die, da weiß man, dass Leia nachtsensitiv ist. Da ist der Beweis, weil Leia das nämlich spürt.
Aber trotzdem, er findet den Falken kaum, dass dieser Jakku verlassen hat. Han ist zufällig auch da, wo die Jungs, also hier Obi-Wan, Luke und 3PO runter wollen und jetzt wo, glaube ich, von Tatooine, ist er auch zufällig da. Mhm. Also Han ist immer mal wieder zufällig an der richtigen Stelle.
Ja.
Auch auf Hoth. Die Scanner funktionieren in dieser Kälte nicht. Oh, ich muss einen weiß gekleideten Kerl in einer riesigen Eiswüste ohne Scanner, Temperatur wahrscheinlich deutlich unter normal, mit bloßen Augen suchen. Hui, da ist er ja zufällig. Also ich würde dabei eher behaupten, dass Han spüren kann, wo Luke ist und es nicht alles auf Glück zu schieben ist. Und dazu kommt noch dann die Szene im Asteroidenfeld, da landen sie ja dann einmal auf dieser Space Slug, dieser wie übersetzt man das am blödsten, auf dieser Weltraumschnecke.
In dem
auf
Ding, ja.
Auf diesem riesigen Dingsbums, genau.
Ja, in dem.
Und
in
Han drin. Findet schneller raus, als dass etwas nicht stimmt. Wie Chewie, der als Wookie unendlich naturverbunden ist und das irgendwie sicherlich spüren müsste. Mhm. Die machtsensitive Leia, die Präsenz von wertendem Leben spüren könnte. Und 3PO, der über Scanner und Logik verfolgt. Aber das sind für mich alles so ein paar Argumente, warum Han Macht nutzen könnte. Und jetzt kommen die kritischen Stimmen, die habe ich ja auch rausgesucht, weil ich zufällig, ganz zufällig, schon wusste, dass du diese Theorie auch sehr gerne magst.
Ja.
Das erste Argument ist, warum lassen wir Han Solos Midichlorianer-Werte nicht testen, so wie Qui-Gon es im ersten Teil mit Anakins Werten gemacht hat?
Es gibt keine Scanner mehr?
Die Scanner gibt es bestimmt noch, es gibt halt kein Labor mehr. Also wir erinnern uns, Qui-Gon macht es ja nicht auf dem Planeten in dem kleinen Gerät, sondern er übermittelt die Blutprobe.
Ja.
Und bekommt dann eine Laborauswertung zurückgeschickt. Und ohne Labor halt auch keine Laborauswertung.
Ja, genau.
Dementsprechend kann das nicht funktionieren.
Ja.
Und dann die nächste Frage, warum trainieren Luke und Obi-Wan Han denn nicht? Also,
weil er es selber nicht einsehen würde.
Han glaubt nicht an die Macht.
Genau.
Er will nicht. Er würde sich nicht öffnen dafür. Und das müsstest du machen.
Genau.
Und zumal teilweise in ehemaligen Kanon, Weiterentwicklungen und so weiter, in irgendwelchen Büchern, Han ja tatsächlich später als Jedi noch auftritt.
Echt?
Was jetzt aber mit dieser Umstrukturierung durch Disney rausgenommen worden ist, weil es halt nicht mehr in die Filme gepasst hat. Aber trotzdem finde ich diese Theorie so grundsätzlich ganz schön.
Ja, ich auch. Ich mag die sehr gerne.
Wenn euch dazu noch was einfällt, auch zur Rey, Kenobi, Skywalker, was weiß ich Theorie, unten haben wir dieses schöne Kommentarfeld, das bisher viel zu wenig benutzt wird. Schreibt gerne rein, was ihr denkt.
Eigene Anmerkung, eigene Fantheorien. Vielleicht gewinnt ihr und wir nennen euch im Podcast. Nein, das kriegen wir irgendwas. Wir gehen auf alles ein. Wir versuchen auf alles einzugehen.
Wie immer.
Wie immer eigentlich. Genau, soll ich einfach mal weitermachen mit der nächsten?
Ja, hau einfach rein raus.
Und zwar beschäftigt die sich mit Boba Fett. Mhm. Einem Publikumsliebling, der genau 7 Sätze in der Saga sagt?
Keine Ahnung, 29 Wörter.
In der Original-Trilogie, vorher wahrscheinlich mehr. Weil er kommt ja in Episode 2 vor als kleiner Junge.
Sagt er da was?
Ja.
Dann nickt er doch nur, oder?
Naja, er sagt so, Dad, da! Und ist dein Vater zu Hause? Jupp. Yep. Holst also, du ihn mal kurz? Ja.
Gut, das sind dann 3, 4, 5 Wörter hin und her.
Ja, genau. Egal. Totaler Publikumsliebling, wer weiß einer warum, keine Ahnung. Also er hat halt eine coole Rüstung und
er ist eine coole Sau.
Ist ein Badass. Genau. Jetzt die Theorie. Es gibt eine entfallene Szene zu Episode 4.
Mhm.
Die ganz originale, also in der Remastered ist sie drin.
Mhm.
Ganz original wurde sie gefilmt mit einem, also es geht um die Szene, wo Han Jabba vorm Falken trifft. Und er zu Jabba sagt, ja, ich hab dann dein Geld und so weiter.
Mhm.
In der ganz originalen Fassung ist Jabba eine Person. Eine stark beleibte Person, aber ein Mensch. Und
ein Buttergolem.
Bitte was?
Wurscht, das erkläre ich dir nachher.
Okay. Jetzt hast du mich rausgebracht.
Verzeih.
Du kannst es einfach.
Jawohl. Jabba ist eine sehr stark beleibte Person.
Genau. Und das wurde gedreht und da gibt sieht man verschiedene Leute im Hintergrund rumlaufen und da ist eben auch Boba Fett dabei. Und jetzt im Remastered-Film ist die Szene eben wieder drin und deswegen ist Boba offiziell laut Kanon zu dieser Zeit auf Tatooine. Einfach nur mal merken. Kurzer Fun-Fact am Rande. Ist euch vielleicht mal aufgefallen, dass es eine sehr gewollt lustige Szene gibt zwischen Jabba und Han Solo in der Fassung. Und zwar läuft Han Solo hinter Jabba vorbei und tritt ihm auf den Schwanz. Und geht deswegen kurz hoch und wieder runter. Das wurde nachbearbeitet, weil nämlich diese Szene ja schon gedreht war, aber allerdings mit einer Person Jabba. Mhm. Dieser Jabba wurde dann nachher digital eingefügt und einfach über diese Person drüber gelegt. Und weil Han Solo hinter der vorbeigeht, mhm, und Jabba so einen Schwanz hat, kann es nicht sein, dass Han Solo einfach vorbeigeht. Deswegen wurde der einfach rausgenommen, bisschen hochgesetzt und dann läuft er wieder normal weiter. Und deswegen quietscht Jabba kurz, weil er ihm auf den Schwanz tritt. Ganz kleiner Fun-Fact für die, die sich es nochmal anschauen wollen, ist nicht zu übersehen in Episode 4.
Wenn man es weiß.
Wahrscheinlich Minute 30, 35, ja, um den Dreh rum, würde ich jetzt mal behaupten. Oder 30, vielleicht auch 40, 45.
Ja, irgendwas, schau dir einfach den Film an, da kann man
zwischen 30 und 45, nein, den Film kann man sowieso nichts falsch machen, kann man jede Woche einmal gucken, ist immer wieder geil. Genau. Aber, wer das noch nie gemacht hat, Empfehlung, Original-Trilogie in der Original-Kinofassung gucken. Es ist einfach geil, die komplett unremastered, einfach nur schön, wenn man noch quasi, wenn man noch die Modelle sieht, den Umriss der Modelle und dahinter quasi ein bewegtes Bild. Also ja, es ist, sieht wirklich toll aus und sieht auch nie doof aus oder so. Es ist einfach nur cool anzusehen, weil ist halt wirklich alt und es sieht so aus und es ist einfach kultig gemacht, es sieht geil aus. Genau.
Und was war jetzt die entfallene Szene?
Eben das war, ja? Das war eben, genau. Sprich, wir haben uns gemerkt, Boba Fett ist zu dieser Zeit auf Tatooine. Lukes Tante und Onkel werden getötet. Mhm. Auf Tatooine. Und Sturmtruppen, laut Ben waren es Sturmtruppen. Mhm. Weil ja nur, das waren keine Tasken, die laufen immer hintereinander, mhm, und die sind nicht so präzise beim Schießen. Ich behaupte, es waren keine Sturmtruppen, sondern es war Boba.
Okay.
Weil, also vor allem spricht dafür, dass die völlig ausgebrannt sind, die Körper. Man sieht nur noch die Skelette, mhm, von Onkel Owen und Tante Beru. Und das ist einfach nicht der Stil der Sturmtruppen.
Das ist korrekt.
Die schießen einmal und dann ist fertig. So. Und in Episode 5 beauftragt Darth Vader Boba Fett mit einem Auftrag. Er beauftragt ihn mit einem Auftrag. Ja,
ja, er gibt schon Sinn. Passt schon. Ja. Er gibt ihm den Auftrag.
Er gibt ihm einen Auftrag, und zwar die Besatzung des Falken zu suchen.
Mhm.
Und fügt hinzu, but no disintegration this time. Ich habe nicht im Kopf, also das ist Englisch Original, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ist auch wurscht. Englisch erfüllt seinen Zweck. No disintegration this time heißt, löst sie nicht wieder auf.
Ja.
Und das, wann, haben wir vorhin gesagt, wenn man etwas nicht sieht in einem Film, ist es nicht passiert. Heißt, Boba Fett muss irgendwas getan haben, wo er jemanden aufgelöst hat, was wir gesehen haben. Und das haben wir gesehen, nämlich Tante Owen und Tante Owen und Onkel Beru. Genau, andersrum. Onkel Owen und Tante Beru.
Mhm.
Das macht Sinn. Für mich.
Kann man definitiv sagen. Ich google hier ganz, 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 ganz frech nebenbei, ob ich das Zitat zufällig auf Deutsch finde. Aber ich fürchte aktuell gerade nicht.
Ist ja
sehr schade.
Ist ja auch egal. Also, viele von euch können ja Englisch. No disintegration this time, habe ich ja übersetzt.
Ja.
Diesmal nicht auflösen.
Ist logisch, ich wollte jetzt nur einfach kurz mir ins Gedächtnis rufen, sozusagen, wie das jetzt im Deutschen war, aber finde ich jetzt nicht. Ist ja auch wurscht, nee, es klingt sehr logisch. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass Boba Fett einfach einen anderen Auftrag für Vader in der Zwischenzeit erledigt hat, weil Vader sich die besten Kopfgeldjäger für bestimmte Zwecke aufheben wollte, wo die Sturmtruppen nicht agieren können, was auch immer. Aber es klingt definitiv recht logisch.
Ja.
Also es klingt plausibel.
Ja, klingt für mich gut und ist auch so.
Genau, definitiv. Dann würde ich noch sagen, machen wir noch eine letzte Theorie. Zwei noch? Hast du noch zwei?
Ich habe noch eine, ja.
Gut, ich habe auch noch eine. Dann machen wir die beiden noch, dann machen wir wieder unser Spielchen vom letzten Mal und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diejenigen, die
ein kurzes Zeitgerüst. Jetzt mal Kalmer. Wir brauchen bestimmt noch eine Stunde, wenn wir jetzt noch zwei...
Um Gottes Willen. Nee, meine Theorie ist eigentlich ganz kurz und ich behaupte, dass Anakin im Prinzip die ganze Zeit von Imperator Palpatine gemeintrickt wurde.
Ja.
Ich bin der Meinung, dass Palpatine natürlich selbst um seine Schwäche weiß. Und diese Schwäche ist der Schwertkampf. Drum hat er seinen Meister Plagueis wahrscheinlich oder in der meist angesehenen Fassung ja auch umgebracht, weil er im Kampf nicht hätte bestehen können. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Imperator natürlich sein Reich selbst aufbauen wollte und nicht wollte, dass ihm sein Schüler Vader, Anakin, dann noch irgendwie dazwischen grätscht und ihn deswegen gemeintrickt hat. Dass er ihm hörig ist, dass er auf ihn hört, vielleicht die Muster, die Gedanken, die Zugänglichkeit von Anakin ein bisschen schaffen, durch diese Geschichten eben von Plagueis, die er ihm erzählt und so weiter. Und dass er aber zunehmend beginnt, Macht auf Anakin auszuüben. Und wir sehen ja auch, Vader wird erst wieder zu Anakin Skywalker, nachdem der Imperator tot ist. Und also dann kann er halt aufgrund mangelnden Lebens nicht mehr diesen, ja, Mindtrick, diesen Gedankentrick aufrechterhalten. Und darum wird Anakin daraus entlassen, kehrt zurück zu seiner Form als Anakin und stirbt sozusagen als Jedi.
Und wird zum
Machtgeist.
Ja.
Klingt für mich dementsprechend relativ plausibel.
Klingt für mich auch plausibel, würde Sinn machen und schließt sich mit meiner nächsten Theorie nicht aus.
Mhm.
Und zwar, ja, Anakin kann sein, dass er gemeintrickt wurde, also dass er beeinflusst wurde, allerdings nicht von Palpatine. Alle denken, es ist Palpatine. Und jetzt kommt eine Theorie, die ihr noch nie irgendwo gelesen habt. Ich bin relativ stolz drauf, weil habe ich mir so ein bisschen ausgedacht. Ich habe mir gedacht, ja, wäre doch cool, eine Fantheorie auszudenken. Und die macht sogar Sinn, die kann man schön begründen. Und zwar, es ist nicht Palpatine, den wir die ganze Zeit glauben, dass es ist, sondern es ist Darth Plagueis. Und zwar hat es wohl damals irgendeine Auseinandersetzung zwischen Palpatine und seinem Meister Darth Plagueis gegeben. Das wissen wir. Wir wissen nicht, wie viel Plagueis dem Darth Sidious mitgegeben hat, beziehungsweise Palpatine, das weiß ja jeder, dass es der gleiche ist.
Mhm.
Und man weiß, er konnte die Midi-Chlorianer beeinflussen. Ich behaupte, entweder hat sie, also ich, Darth Plagueis, hat diese Auseinandersetzung gewonnen.
Mhm.
Muss jetzt nicht sein, dass sein Körper getötet wurde oder einer von beiden ist gestorben.
Mhm.
Wie auch immer, kann sein, dass Plagueis quasi von Palpatine körperlich getötet wurde,
mhm,
aber der Geist eben nicht und er ist mit seinem Geist in den Körper von Palpatine gefahren und hat den Körper übernommen,
mhm,
oder er hat Palpatine getötet und hat die Form von Palpatine angenommen, weil er die Midi-Chlorianer beeinflussen konnte und hat seinen Körper umgemodelt. Und zwar jetzt, wir wissen aus dem erweiterten Universe, dass der Plan mit den Separatisten, Galaxis übernehmen und so weiter von Darth Plagueis ausgeht. Wir wissen, also Buch der Sith, mhm, da steht es drin. Und zu diesem Plan war Darth Sidious bzw. Palpatine essentiell wichtig. Ein junger, aufstrebender Politiker, Senator, der sich irgendwann zum Kanzler wählen lassen konnte. Plagueis war laut dem erweiterten Universe ein Moon, der im Bankenclan organisiert war.
Mhm.
Konnte er vielleicht nicht so viel machen. Wer weiß, wie auch immer. Allerdings war diese politische Position von Palpatine essentiell wichtig für den Plan. Wahrscheinlich hat Plagueis gedacht, okay, er verehrt mich, ich bin sein Meister, er mag mich so gerne, wir ziehen diesen Plan gemeinsam,
okay,
durch. Palpatine war dann aber so machthungrig, dass er das alleine durchziehen wollte und selber herrschen wollte und deswegen Plagueis aus dem Weg räumen wollte. Dann räumt er versucht es, wird selber aus dem Weg geräumt. Dann hat Plagueis aber das Problem, er hat Palpatine nicht mehr. Er braucht Palpatine aber unbedingt. Dann hat er seine Existenz als Moon,
mhm,
eingetauscht gegen die von Palpatine. Hat seinen Körper umgemodelt, wie auch immer. Sich die Stimme drauf geschafft und handelt jetzt als Palpatine. Es gibt eine Szene, wo er für mich den Charakter bricht.
Mhm.
Also, he breaks character im Deutschen. Im Deutschen weiß ich die...
Aus der Rolle rausfällt.
Er fällt aus der Rolle, genau. Und zwar die exakte Szene, als er Mace Windu getötet hat,
mhm,
und mit Anakin alleine ist.
Ja.
Da stellt er auf einmal die Stimme um. Er hat sonst
wahrscheinlich
nie...
geschwächt durch den
Kampf. Sonst nie in der Saga hat er diese andere Stimme. Den Tod zu hintergehen,
mhm,
ist eine Macht, die nur einer erlangt hat. Doch wenn wir gemeinsam arbeiten, können wir das erreichen. Ich weiß leider den zweiten Teil des Zitats nicht, das ist leider peinlich. aber danach spricht er nie wieder so. Zwei Möglichkeiten, er ist geschwächt und er muss sich vor Anakin nicht verstecken. Vor jedem anderen muss er seine Identität verbergen. Vor Anakin in der Szene nicht, weil Anakin ist so runter in der Szene und mit dem kann er alles machen. Der ist völlig fertig mit der Welt. Und er, ja, ist so.
Mit den Welten.
Er, ihm ist seine ganze Existenz dann, ist zusammengebrochen. Er,
das ist logisch, aber dann würden sich mir trotzdem zwei Fragen stellen. Erstens, warum offenbart er sich Anakin oder Vader niemals als nicht Darth Sidious, sondern andersrum. Warum offenbart er sich nie als Darth Plagueis, sondern bleibt immer der Darth Sidious, der er war? Frage 1.
Weißt du's? Wenn sie alleine sind?
Klingt komisch. Weiß ich nicht. Danke. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Und die andere Frage ist, warum erzählt er ihm dann die Geschichte, wie er Plagueis getötet hat?
Um es glaubwürdiger
zu machen. Wie Plagueis getötet wurde.
Weil in dem Moment darf Anakin noch nicht wissen, dass er der Sith Lord ist. Das ist das Problem. Anakin muss glauben, dass es irgendwie diese Macht gibt, sie aber verschollen ist, weil sonst hat er so Schiss vor diesem Sith Lord, der die noch kennt, dass er kein Risiko eingehen will, dem irgendwie unter die Augen zu treten, weil der unfassbar mächtig ist, wenn der diese Macht besitzen sollte. Mhm. Und Anakin muss irgendwie anbeißen mit diesem Wissen. Also erzählt er ihm diese Geschichte. Und in dem Moment, da kommt jetzt wieder das mit dem Mindtrick, kann es sein, dass er so viel Macht in seinen Mindtrick legt, in dem Moment, um Anakin endgültig umzumodeln in Darth Vader, wo er ihm dann ja auch sagt, erhebt euch Darth Vader, ihr habt einen neuen Namen, dass er einfach keine Kraft mehr hat, die Stimme umzustellen, dass seine wahre Stimme quasi aus ihm rausbricht und mit ihm spricht, oder dass er einfach in der wahren Stimme mehr Macht kanalisieren kann.
Ich vermute persönlich eher, dass Anakin ab dem Moment gemindtrickt ist, wo sie in der Oper sind und ihr eben die Geschichte von Plagueis erzählt. Weil in diesem Moment öffnet Anakin seinen Geist, hört Palpatine zu und es gibt Palpatine Plagueis die Chance, zuzuschlagen und ihn zu mindtricken. Mhm. Und mal ganz ehrlich, wer am anderen Ende der Galaxis vielleicht ein Leben aus dem Nichts erschaffen kann, der kann bestimmt so einen Mindtrick auch über eine ganz relativ große Distanz halten.
Das bestimmt.
Zu dem Sith Lord.
Genau, das kann gut sein. Aber in diesem Moment bricht er halt aus seiner Rolle und es macht auch keinen Sinn, weil er als Imperator eben nicht diese Stimme hat, sondern seine normale, in Anführungszeichen, Palpatine-Stimme. Und das ist eben der Grund, er muss Palpatine bleiben. Er hat zumindest in Episode 4 immer noch den Senat, er ist immer noch Politiker und hat immer noch wahrscheinlich mit denselben Senatoren von damals zu tun.
Er ruft ja aus, dass mit Sicherheit und Stabilität weiterhin zu gewährleisten, die Republik umgemodelt wird und ruft dann das erste galaktische Imperium aus und dann sehen wir Padme.
Genau.
Es ist Padme, die sagt, so that's how democracy dies with thundering applause. Das ist, wie die Demokratie zugrunde geht mit donnerndem Applaus.
So geht die Freiheit zugrunde. Freiheit zugrunde mit donnerndem Applaus, ist das Zitat, genau. Genau, er muss Palpatine bleiben.
Genau.
Nur in dieser einen Szene, wo er alleine ist mit Anakin, ist es scheißegal, weil Anakin ihm in diesem Moment so untergeben ist, dass es völlig wurscht ist. Und man sieht keine andere Szene in der ganzen Saga, wo Palpatine mit Anakin alleine im Raum ist und spricht. Gibt es nicht.
Jetzt, wenn wir diese Theorie mal weiterspinnen, dann kann er natürlich sagen, entweder hat er Anakin dann übernommen als neuen Schüler, um Anakin, also er konnte ja nicht mehr zurück in die Form als Moon. Mhm. War er wahrscheinlich irgendwo und nicht verwesend
mehr aufnehmbar. Konnte er auch nicht, weil er Palpatine bleiben musste.
Genau, aber selbst dann, Episode 5 und 6, zwingen ihn nichts mehr an Palpatine zu bleiben. Er ist jetzt der Imperator.
Ist gewöhnt dran.
Scheißegal. Hat sonst welche Sonderrechte, der Senat ist aufgelöst, Coruscant unter seiner Fuchtel, scheißegal, braucht er nicht mehr. Er kann nicht mehr zurück in die ursprüngliche Form des Plagueis, weil der Körper höchstwahrscheinlich sehr stark verwest ist.
Mhm. Oder
ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass der Plan ist, den alternden oder bereits gealterten Körper Palpatines zu verlassen irgendwann, um in Anakins Geist zu schlucken. Gleich erst ursprünglich Anakins, das war der Plan. Drum nimmt er Anakin als Schüler.
Ja.
Und Anakin, der wahrscheinlich dann die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, vielleicht kann man auch ein bestimmtes Wissen mit übernehmen, um den Schwertkampf, da war Anakin dem Imperator ja haushoch überlegen. Ja. Dann hat er aber leider nicht Obi-Wan mit einberechnet. Obi-Wan zerrichtet diesen Körper. Er muss ihn natürlich weiterhin als Schüler behalten. Irgendwann kommt Luke und er möchte ja Luke überzeugen, Vader zu besiegen an seiner Seite und dann halt irgendwann Luke als neues Gefäß zu benutzen. Mhm. Und wenn wir uns erinnern, du erinnerst dich doch garantiert an diese Szene, in der wir in Jabbas Palast sind. Mhm. Da steht hinten im Eck eine relativ kleine, fiese, aussehende Gestalt. Oder was heißt klein, die ist ungefähr 2 Meter groß, aber sie ist nie wichtig. Sie wird nicht wirklich namentlich erwähnt. Aber wenn man sich mal ein bisschen diese Szene anguckt, wir wissen ja von dieser Szene, da hat George Lucas unendlich viel Arbeit reingelegt. Und jeder dieser Charaktere hatte einen Namen und teilweise auch eine kleine Hintergrundgeschichte. Mhm. Und der eine, auf den ich jetzt anspiele, der saugt dann, das geht auch dann im erweiterten Universum und so weiter, weiter Geschichten um ihn, wie er bestimmten besonders mächtig aussehenden Wesen die Lebenssuppe aussaugt. Er meint damit die Lebenskraft, sehr vampirähnlich. Er sucht sich auch Luke und Han Solo teilweise als Gefäß aus, dann landet Han Solo in Carbonit, dann geht es nicht mehr und er erkennt, dass Luke zu mächtig ist und nimmt deswegen Luke nicht. Also wir wissen, wir sehen dieses Szenario, diese Idee des Gefäßübernehmens, des Lebens eines anderen Weiterführens, ist in Star Wars irgendwie enthalten. Also warum nicht?
Ja, kann gut sein. Es würde allerdings bedeuten, dass Plagueis zum Zeitpunkt von Episode 7 tot ist, weil ist im Todesstern drin, wenn er den Sturz nicht sofort stirbt, stirbt er bei der Explosion. Keine Diskussion.
Dann ist Plagueis höchstwahrscheinlich
dann ist Plagueis tot und ist nicht Snoke.
Natürlich. Es sei denn, und da, also das traue ich dann Disney hingegen wieder zu, dass sie ein sehr, sehr abgedrehtes Konstrukt bauen, dass er sich mit dem letzten Mächten der Energie, mit den letzten Kräften ein Schutzschild, ein Energieschutzschild aus der Macht gebaut hat und so die bla 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 überlebt
höchstens,
hat.
Höchstens, dass er Machtgeist geworden ist und dann in einen neuen Körper gefahren ist. Und
lagen 27.413 Matratzen, auf die er ganz weich gefallen ist, was weiß ich. Also auf die Identität, woher Snoke kommt, bin ich noch unendlich gespannt.
Ich auch.
Die Idee mit diesem Machtgeist, wir sehen ja auch, dass ein ehemaliger Sith zum Machtgeist werden kann.
Klar. Also im erweiterten Universe.
Warum? Auch in The Regulars Ding. Anakin ist am Ende Machtgeist.
Aber er ist am Ende Jedi, das hast du vorhin selber gesagt.
Aber er ist am Ende Jedi. Aber er war lange Sith. Also es ist natürlich die Frage, war er gemeintrickt, war er nicht gemeintrickt. Wie dem auch sei. Also es ist aber niemals ausgeschlossen, dass auch ein Sith dies werden könnte.
Mhm. Nein, natürlich also, nicht, sage ich auch nicht.
Natürlich möglich. Ist halt die Frage, ob sie dann die Möglichkeit haben, neuen Körper zu übernehmen. Halte ich ehrlich gesagt nicht für ausgeschlossen.
Nee, ich auch nicht.
Waren ein paar schöne Theorien dabei.
Ja, finde ich auch. Und gerne noch mehr. Und wenn ihr das nochmal hören wollt, machen wir es auch nochmal.
Finden wir bestimmt noch was.
Ja, natürlich.
Und ganz wichtig, das haben wir noch nicht gesagt, es ist aktuell auch noch nicht wirklich viel los da. Geht mal bei Facebook Rebellenfunk ein. Ich glaube, die E-Mail-Adresse, die URL ist facebook.com/rebellenfunkstarwars oder irgendwie so. Wir packen es auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Wir haben jetzt nämlich seit neuestem eine Facebook-Seite, auf der wir euch immer mal wieder kleine Updates bringen, vielleicht mal was kommentieren, wenn wir irgendwas Neues zum Star Wars Geschehen entdecken, vielleicht euch eine kleine Plattform bieten wollen, um direkter mit uns kommunizieren zu können. Und uns vielleicht lustige, dämliche Gedanken aus unserem WhatsApp-Verlauf leer zu legen.
Gott, lieber
da
nicht.
Da hatten wir mal was angeregt, wenn du dich erinnerst. Also, wer Bock hat, gerne vorbeischauen, gerne ein Like da lassen und wir halten euch dann so auf dem Laufenden.
Genau.
Genau.
Dann, du hattest noch was vorbereitet?
Ja, wie üblich. Ich habe immer so unsere kleine Endspielchen.
Mhm.
Wenn du dich erinnerst, das ist Fantheorien Teil 2.
Ja.
In Fantheorie Teil 1 hatten wir die Top 5 der Rebellenflotte.
Ja.
Dementsprechend, kannst du es dir denken.
Top 5 der imperialen Flotte.
Top 5 der imperialen Flotte.
Okay.
Möchtest du anfangen? Oder soll ich anfangen? Soll ich
fang du mal an, ich muss mal kurz
das
überlegen.
Das ist gut, ich muss nämlich auch noch kurz überlegen. Ich habe nämlich absolut keine Gedanken gemacht.
Stark.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, ob man als imperiale Schiffe auch so Dinge wie den AT-AT mitnehmen kann.
Nein. Nein, Raumschiffe.
Raumschiffe.
Raumschiffe. Dinge, die durchs All fliegen.
Dinge, die... Dann wäre als mein Top 5 tatsächlich das Tydirium-Shuttle.
Okay. Warum?
Einfach weil es cool aussieht, weil es so völlig anders ist als das, was das Imperium sonst hat. Das ist nicht grau, sondern das ist weiß und das schaut irgendwie krasser aus. Und das gefällt mir einfach. Das finde ich nett.
Okay. Bei mir, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was gibt es denn für Rebellen, Imperiumsschiffe? Fallen mir überhaupt mehr ein als vier? Das wär jetzt richtig bitter. Imperiale Schiffe.
Wir können auch einen kurzen Cut setzen.
Nee, wir setzen hier keinen Cut. Alles live.
Alles live.
Alles live. Ich setz mal auf meine 5 den TIE Bomber.
Okay.
Man sieht ihn nur kurz in Episode 5, als er da halt die Dinger zerbombt.
Mhm.
Ist aber trotzdem, sieht ein bisschen komisch aus mit seinen zwei Kanzeln, aber ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung vom TIE Fighter.
Ja.
Ja.
Mein Platz 4 ist tatsächlich der TIE Fighter.
Okay.
Das Universalschiff des Imperiums taucht immer wieder auf, ist immer wieder gefährlich, hat diesen ganz charakteristischen Sound. Finde ich einfach cool, das kleine Schiffchen.
Ja. Das wird jetzt wirklich schwierig, weil ich glaube, ich nehme dann als viertes das Tidirium Shuttle. Ich bin jetzt mal gespannt, was du da drüber machst, weil mir nur noch zwei Sachen einfallen.
Mhm.
Ich glaube, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht schaue ich bei dir ein bisschen ab.
Tidirium, warum bei dir?
Weil es einfach so deppert ist. Also, es sieht komisch aus. Ich habe es nie verstanden, warum man in Star Wars Flügel braucht an einem Raumschiff. Auch in der Atmosphäre fliegen die Dinger ohne Flügel.
Ja.
Und dann hat es so völlig massive Flügel, die es völlig unrealistisch machen, in kleinen Landeluken oder so im Todesstern zu landen. Wenn die ein bisschen kleiner wären, würde das Ding einfach dagegen schellen und weg.
Ja.
Das macht doch keinen Sinn. Aber ich finde, es sieht dadurch, dass es... es wird dadurch cool gemacht, dass... Hannes nutzt mit Chewie zusammen.
Ja.
Und, ja.
Kriegst du das ja zentralen Faktor.
Ja.
Gut, wir dürfen jetzt natürlich so Dinge nicht verwenden, wie die Slave One, die ich sehr cool finde.
Das ist kein Imperium.
Zeitweise auch in den Diensten des Imperiums steht. Dürfen wir aber nicht verwenden. Oder so Geschichten wie einen... Gut, Sandcrawler ist jetzt wieder kein Schiff, aber sowas in die Richtung können wir nicht hernehmen. Wäre auch mal eine lustige Folge, dann die Top 5 aller Schiffe.
Oh.
Also aller Schiffe, die nicht im Imperium oder bei den Rebellen sind, sondern alle neutralen Schiffe, wenn du so möchtest.
Okay.
Ist dann vielleicht eine Idee fürs andere Mal. Mein Platz 3, denke ich. Oh, Dooku's Solar Sailor. Das zählt natürlich auch noch nicht zu Imperium, diese Geschichten. Nee. Also mein Platz 3 ist Imperator Palpatines Shuttle. Weil es so vielseitig ist. Er holt damit den verwundeten Anakin ab.
Ach ja.
Diese Shuttle, erinnerst du dich, es hat eine anscheinend sehr, sehr hochwirksame Medi-Station an Bord. Es scheint relativ gut gerüstet für den Kampf zu sein. Es scheint unauffällig zu sein, wenn Palpatine in dieser schweren Stunde einfach mal kurz wegfliegen kann. Und ich finde diese Shuttle einfach ziemlich cool.
Ja. Okay, wenn wir jetzt das so nehmen, dann nehmen wir jetzt wirklich den Punkt, ab dem das Imperium ausgerufen wird. Alle Schiffe, die dann von Imperialen benutzt werden, sind Imperiumschiffe.
Genau.
Okay, dann ist mein Platz 2 der Eta Actis, der Eta 2 Actis Abfangjäger der Jedi. So.
Wird der vom Imperium benutzt?
In grün von Anakin am Ende des dritten Teils, wo er nach Mustafar fliegt.
Ist da das Imperium schon ausgerufen?
Ja, da ist das Imperium schon ausgerufen. Dieser feige Angriff auf mein Leben und die Separatisten werden jetzt besiegt. Stimmt, und so weiter.
Aber da steht das Schiff ja noch in den Diensten der Jedi. Also würde ich das irgendwie...
Es ist zu dem Zeitpunkt das Shuttle von Darth Vader.
Ja, finde ich schwierig.
Aber mir fällt nichts anderes ein.
Lassen wir gelten. Bei meinem Platz 2... Also Platz
muss ich doch mal kurz erklären. Der ETA 2 Actis-Klasse Abfangjäger. Kennt ihr vor allem aus... Ja, Nerdwissen da und? Kennt ihr vor allem aus der Anfangssequenz von Episode 3 in der Raumschlacht über Coruscant? Das sind die Dinger, die Obi-Wan und Anakin fliegen. Anakin benutzt den am Ende von Episode 3 in grün. In dunkel, so ein dunkelgrün.
Ja, ja.
So,
ich weiß,
welchen du meinst. Du bist wieder dran.
So, mit meinem Platz 2 tue ich mir gerade enorm schwer, weil zu Platz 1 für mich einfach immer eine unendlich riesig hohe Hausnummer, danke, dazwischen stehen wird.
Und jetzt bin ich gespannt.
Ich wollte ursprünglich auf meinem Platz 2 den AT-AT-Walker setzen, weil ich ihn unglaublich cool finde. Jetzt hast du gesagt, der AT-AT-Walker ist kein Schiff.
Ist kein Raumschiff, nee.
Jetzt tue ich mir da aktuell relativ schwer und möchte, ja gut, kann man einen Todesstern als Raumschiff zählen?
Ist eine Raumstation im weitesten Sinne, ja.
Okay. Dann ist es tatsächlich wahrscheinlich der Todesstern.
Okay. Ja, braucht man nicht viel zu sagen, oder? Also ist halt einfach krass. Halt einfach genau, krass. Ich habe mir für meinen Platz 2 etwas aufgehoben und ich weiß exakt, was bei uns bei Platz 1 kommen wird. Große Überraschung. Bei Platz 2 ist das bei mir der TIE Fighter.
Ja, gut.
Einfach ganz klassisch, gut. Super, völlig unpraktisch zum Landen, aber...
Das macht hier so klasse.
Kommt nicht weit weg, kann nicht landen, aber kann ich nach hinten schießen, jedenfalls nicht in der Original
Trilogie. Dafür ist er auch nicht ausgelegt.
Nee,
ist ein Verfolger.
Ja, natürlich, aber genau. Ja, finde ich cool.
Und unser beider Platz 1, gehe ich fest davon aus, ist ein Schiff, das ich neben dem Millennium Falcon unglaublich gerne fliegen würde. Der Sternenzerstörer.
Nee, das bei mir nicht.
Was?
Verarscht, natürlich.
Ah, ich dachte schon. Also gut, Sternenzerstörer lässt sich natürlich auch wieder streiten, weil er aus dem Design des Renator Republic Attack Cruisers kam, der, wie der Name eben sagt, den Senatoren und dem Kanzler vor allem der Republik unterstellt war, bla bla bla. Er ist trotzdem eine Weiterentwicklung, wenn ihr mich fragt. Und deswegen, und er wird ganz massiv benutzt, die Executor zum Beispiel. Deswegen ist meine Nummer 1 der Sternenzerstörer. Mit all seinen Unterarten.
Ja, genau. Finde ich auch. Und Überarten. Der Supersternzerstörer, wie hieß er noch?
Das hätte ich jetzt als Unterart des Sternenzerstörers.
Das ist für mich eine Überart, weil der viel größer ist.
Ja, aber du kriegst einen Sternenzerstörer und aus diesem Sternenzerstörer wird dann der Supersternzerstörer entwickelt.
Ja, das kann, genau. Kann man schon so argumentieren.
Genau. Aber damit wären wir mal wieder durch.
Ja, haben wir wieder eine schöne Folge abgeliefert, glaube ich.
Spannend.
Das haben wir jetzt wirklich mal so geschafft, dass wir es pickepacke voll gemacht haben, ohne blöde rumzulabern, ne?
Sehr wenig. War fast schon professionell.
Das ist fast eine professionelle Folge. Macht mir ein bisschen Angst.
Das ändern wir nächstes Mal wieder.
Genau, bestimmt.
Und bis dahin, macht's gut. Lasst euch nicht vom Imperium beschießen.
Genau.
Und wie üblich,
möge die Macht mit euch sein.